Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen fortfahren in unserer Predigtserie über den Jakobusbrief. Und wir kommen heute zu dem Abschnitt Jakobus Kapitel 2, die Verse 15 bis 20. Das ist heute die Grundlage für unsere Predigt, aber wir wollen beginnen zu lesen ab Vers 14 und wir wollen dann enden bei Vers 26. Also wir lesen jetzt Jakobus Kapitel 2 und wir beginnen ab Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wie gesagt, wir wollen uns heute auf die Verse 15 bis 20 konzentrieren. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Genau wie es in jeder anderen Religion gelehrt wird, so besteht auch die Kernbotschaft des Christentums darin, dass der Mensch gerettet wird durch gute Werke. Genau wie die anderen Religionen, so verkündet auch das Christentum, dass es völlig unmöglich ist, ohne gute Werke vor Gott bestehen zu können. Darin stimmt der christliche Glaube mit allen anderen Religionen überein. Gute Werke sind unverzichtbar. Aber das Einzigartige, das unvergleichlich Besondere, ja der alles entscheidende Unterschied, ja der Gegensatz zu allen anderen Religionen, er besteht darin, dass beim Christentum die guten Werke, mit denen der Mensch vor Gott bestehen kann, nicht er selbst vollbringt, sondern dass Gott sie vollbracht hat. Es ist die befreiende, die entlastende, die frohmachende Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er in vollkommenem Gehorsam das Werk vollbrachte, das für alle Zeit und für alle Ewigkeiten dem Sünder den Weg zu Gott, dem Vater, ebnet. Es ist einzig und allein das Werk, das Christus für uns vollbracht hat, das vor Gott Gewicht hat, das vor ihm zählt. Zusammengefasst handelt es sich bei dem Werk Christi um zwei Werke. Wir können hier zwei Werke unterscheiden. Zwei Werke, die der Sohn Gottes während seines irdischen Lebens zu unseren Gunsten gewirkt hat. Und man spricht hier von dem aktiven und von dem passiven Werk Christi. Von dem aktiven Werk sprechen wir im Blick auf die Lebensführung Christi während seines irdischen Lebens. Während seines gesamten irdischen Lebens hat Christus das Gesetz Gottes in einer vollkommenen Weise erfüllt. Von uns hat niemand das Gesetz erfüllt. Es war Christus, der es erfüllte, und er erfüllte es für uns. Das heißt, sein aktives Werk wird den Seinen zugerechnet. Und ferner sprechen wir dann noch von dem passiven Werk Christi. Dabei geht es um die Bezahlung für unsere Schuld und Sünde. Hier handelt es sich um das Versöhnungswerk, mit dem der Sohn Gottes Frieden zwischen Gott und uns gemacht hat. Als Christus im Garten Gethsemane den Kelch des Zornes Gottes vom Vater in Empfang nahm und in einem geradezu unvorstellbaren, für uns unvorstellbaren Gebetskampf dann bereitwillig erklärte: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und im Anschluss daran diesen Kelch des Zornes Gottes für uns trank, indem er ans Kreuz ging und dort das höllische Getrenntsein von Gott, seinem Vater, erlitt und schlussendlich in den Tod hineinging, da ist durch dieses Werk der Zugang zu Gott frei geworden. Jesus Christus, er bezahlte die ewige Strafe so vollkommen zu unserem Frieden, dass dieses herrliche Werk durch keine Leistung von unserer Seite ergänzt werden kann. Auch nicht durch die kleinste Kleinigkeit. Es wäre Misstrauen. Es wäre Verrat an dem vollkommenen Werk Christi, wenn wir zu diesem seinem Heilswerk irgendetwas noch hinzufügen wollten. Christi passives Werk in seiner Passion, wie auch sein aktives Werk, die Erfüllung des Gesetzes Gottes während seines irdischen Lebens, geben uns allein das Recht und die Freimütigkeit, zu Gott kommen zu dürfen als seine Kinder. Bei diesem Zugang, da ist es völlig egal, wie du dich heute Morgen fühlst, wie dir innerlich zumute ist. Es ist einzig und allein das Werk Christi, der Frieden gemacht hat. Frieden mit Gott. Und dieses Werk Christi, es wird alleine zugänglich für uns durch die Botschaft, durch das Neue Testament. Durch das, was Christus aufgerichtet hat in seinem Tod. Da lesen wir in Römer Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerecht geworden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Durch Christi Werk am Kreuz sehen wir im Glauben unsere Sünden verschwinden. Sie sind weg. Der Zugang zu Gott, dem Vater, ist offen. Das Neue Testament verkündet außerdem, dass genauso wie durch die Übertretung des Gebotes Gottes von Adam die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit, durch die Lebensgerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung des Lebens. Römer Kapitel 5, Vers 18. Kann man das Evangelium noch deutlicher sagen? Tatsächlich ist es allein durch Werke möglich, um vor Gott bestehen zu können. Aber es sind nicht unsere Werke, es sind nicht unsere Leistungen, sondern es ist das vollbrachte Werk Christi während seines irdischen Lebens und Sterbens, das uns mit dem heiligen Gott versöhnt und uns nun in Frieden mit ihm leben lässt. Denken wir an den Zöllner, die Geschichte, die Jesus erzählt. Als er dort in den Tempel hineinkommt, da hat er nur ein einziges Flehen auf seinen Lippen. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Herr Jesus sagte über diesen Mann, über diesen Zöllner. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, und zwar im Gegensatz zu dem Pharisäer, der auf seine eigene Frömmigkeit und auf seine eigenen Werke vertraute. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief in Galater 2, Vers 16, wir haben erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Aber wenn wir das so hören und wenn es sich so verhält, was wir eben gerade aus dem Wort Gottes vernommen haben, wenn es tatsächlich so ist, dass einzig und allein das Werk Christi die Grundlage ist, dass wir vor Gott bestehen können, was soll dann dieser Abschnitt, den wir eben gerade aus dem Brief des Jakobus gelesen haben. Wird hier nicht das Evangelium in seiner Gesamtheit in Frage gestellt? Das heißt jedoch unzweideutig in Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Kann man es noch deutlicher sagen, dass unsere Leistungen benötigt werden? Es ist uns sicher bereits beim Lesen aufgefallen, dieses Abschnittes, dass Jakobus hier wiederholt von einem Glauben, der keine Werke zeigt, von einem toten Glauben spricht. Schauen wir uns noch einmal die Stellen an. Es kommt dreimal in den Versen, die wir eben gerade gelesen haben, vor. Zunächst in Vers 17, Jakobus 2, Vers 17. Dort heißt es, wenn der Glaube keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und dann noch einmal in Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und dann erneut am Schluss in Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also ganz offensichtlich haben wir es hier. Das ist die Kernaussage dieses Abschnittes. Gott verabscheut einen toten Glauben. Oder andersherum formuliert, du bist gerufen, den Glauben ins Leben zu ziehen. Und genau das ist die Botschaft, die uns der vom Geist Gottes inspirierte Jakobus heute Morgen verkündet. Und so lautet das Thema, unter das wir uns heute Morgen stellen, den Glauben ins Leben ziehen. Und wir achten dabei auf drei Punkte. Erstens, der Glaube an das Werk Christi ist das einzige Mittel, um vor Gott bestehen zu können. Und zweitens, ein Glaube, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht beachtet, ist zynisch. Und unser dritter Punkt, ein Glaube, der ausschließlich in einem formalisierten Glaubensbekenntnis besteht, ist Dämonenglaube. Also zunächst der erste Punkt. Der Glaube an das Werk Christi ist das einzige Mittel, um vor Gott bestehen zu können. Meine Brüder und meine Schwestern, wir erwähnten es bereits gerade in der Einleitung. Wir sagten es ganz kurz. Vor Gott bestehen wir nicht durch unsere Werke, sondern einzig und allein durch den Glauben. Aber so fragen wir, warum ist das eigentlich so? Warum ist der Glaube eigentlich der einzige Weg, um vor Gott bestehen zu können? Hätte Gott nicht auch sagen können, naja, das Werk Christi, aber dann musst du dich auch anstrengen, dann musst du auch noch Werke tun. Bekanntlich lehrt das der römische Katholizismus. Auf die Frage, wie man gerettet wird, lautet die Antwort, die man von dieser Kirche erhält, durch Glauben und gute Werke. Was ist daran eigentlich so falsch? Ist das nicht eigentlich sogar, ich sag mal aus pädagogischen Gründen, viel sinnvoller, so zu predigen? Und übrigens entspricht das nicht genau dem, was Jakobus hier sagt. Die Antwort auf die Frage, warum wir vor Gott nicht durch Glauben und plus gute Werke bestehen können, lautet nicht, dass wir keine guten Werke zu tun brauchen. Vielmehr lautet die Antwort, dass jeder Sünder gar keine guten Werke tun kann. Es ist im Licht Gottes völlig unmöglich, dass der Sünder Werke tun kann, die Gott zu gefallen vermögen, die bei ihm Eindruck machen. Dann ist es gut möglich, dass uns diese Feststellung nicht so ohne weiteres eingängig ist. Wie ist es, wie wir heute normalerweise einen Menschen betrachten? Wenn wir unser Gegenüber einschätzen und wenn wir uns ein Bild von ihm machen, dann sind wir sehr zügig dabei, ihn in Raster, in Kategorien einzuordnen. Und dann kommen wir recht schnell zu der Aussage, naja, er hat gute Seiten, er hat auch negative Seiten. So läuft das auch heute in den Humanwissenschaften, etwa in den Erziehungswissenschaften. Das ist ganz normal in unserem Leben. Da gibt es auch Menschen, die uns sympathischer sind als andere. Aber irgendwie, wieso urteilen wir als humanistisch Geschulte, hat jeder Mensch zwei Seiten, gute und eben auch schlechte. Ja, er hat schlechte Seiten. Das sind Aspekte, in die wir den anderen lieber nicht hineinblicken lassen möchten. Etwa wenn wir uns eingestehen, gut, dass mein Gegenüber jetzt nicht weiß, was ich denke. Wenn er nicht meine Gedanken lesen kann. Ohne Frage, es gibt negative Dinge in uns. Aber dann fügen wir sofort hinzu. Andererseits, vor ein paar Tagen, da blieb ich gegenüber einem recht garstigen Menschen freundlich. Auch als er ziemlich böse gegen mich war, ich blieb freundlich. Ach ja, und dann habe ich auch mal einem Blinden über die Straße geholfen. Also bitte, man hat doch auch gute Seiten, oder? Und daraus zimmern wir uns unser Menschenbild. Und wir geben dann auch gleich die entsprechende Therapie. Weil der Mensch sowohl schlechte Seiten hat als auch gute Seiten, muss er halt seine negativen unterdrücken und die guten Seiten aktivieren. Etwa im Sinn der alten Pfadfinderregel, jeden Tag eine gute Tat, mindestens. Und wenn wir religiös sind, dann fügen wir möglicherweise noch hinzu, vielleicht wird Gott dieses mein Bemühen positiv zur Kenntnis nehmen und es nach dem Tod, nach meinem Tod entsprechend honorieren. Warum ist das eigentlich falsch? Die Antwort lautet, es ist deswegen falsch, weil der Mensch in seinem Herzen, und das heißt im Kern, seiner Existenz gegen Gott und seinen Nächsten gerichtet ist. Er ist, so formulierte es einmal der Heidelberger Katechismus, von Natur aus geneigt, Gott und den Nächsten zu hassen. Wenn die Bibel sagt, dass der Mensch in seinem Herzen böse ist von Jugend auf, dann bestreitet sie nicht, dass wir unserem Nächsten auch mal oder auch häufiger eine Freundlichkeit erweisen können. Aber die Heilige Schrift sagt zu einem Menschenbild Nein, indem man ihn sieht, indem man ihn betrachtet als ein Sammelsurium seiner guten und seiner, naja, weniger guten Eigenschaften. Dazu sagt die Heilige Schrift radikal Nein. Der Mensch ist nicht die Summe seiner positiven und negativen Äußerungen oder seiner positiven und negativen Befindlichkeiten oder Bewusstseinszustände, an denen er einmal gut drauf ist und dann hat er auch mal wieder einen schlechten Tag. Das Wort Gottes sieht hier viel, viel tiefer und es diagnostiziert den Menschen viel schärfer, als jede Humanwissenschaft überhaupt dazu in der Lage ist. Sie sieht den Menschen in seiner Totalität, in seiner Ganzheit, eben in seinem Herzen. Und dann stellt sie unter anderem fest, wir hörten es vorhin in der Gesetzeslesung, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Haben wir das gehört? Das ist Gottes Tiefensicht, sein tiefes Urteil über uns. Es ist die einzige Sicht über uns, die zählt. Denn so sieht uns der, der uns geschaffen hat und vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen und vor dessen Augen wir durch und durch offenbar sind. Und weil die für Zeit und Ewigkeit ausschlaggebende Diagnose über den Menschen nicht durch die gegenwärtigen Humanwissenschaften erfolgt und auch nicht durch das, was wir hin und wieder bei uns erfahren oder erfühlen, sondern weil allein das, was das Wort Gottes sagt, Gewicht hat. Und es sagt, dass wir alle, du und ich, durch und durch böse sind, dass nichts Gutes in uns ist. Deswegen können wir mit unseren Werken vor Gott nicht Eindruck machen. Und woran sehen wir, dass wir durch und durch böse sind? Die Antwort lautet: aus dem Gesetz. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Willen. Denn zu ihm hin bist du geschaffen. Du hast dich von Gott abgewandt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie du also normalerweise dich selbst liebst. Das wiederum ist die Ursache dafür, warum alle unsere Werke, unsere Äußerungen, auch unsere sogenannten guten Werke vor Gott nichts zählen. Sie sind verpestet, vergiftet von der Ursünde, von dem Gott gleich sein wollen, von unserer Ichhaftigkeit. Sie sind durch und durch deswegen unrein, weil sie aus einem unreinen Herzen kommen. Und aus diesem Grund ist es sinnlos, mit den eigenen Werken, mit den eigenen Leistungen bei Gott Ruhm haben zu wollen. Denn unser Herz, der Kern unseres Lebens, er ist durch und durch vergiftet von unserer Rebellion gegenüber Gott und unserem Nächsten. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen gibt es nur einen einzigen Weg, um vor Gott bestehen zu können. Und das ist, ihm die leeren Hände entgegenzustrecken und zu sagen: Rette du mich, hilf du mir. Das ist Glauben. Haben wir jetzt die Antwort auf die Frage, warum unsere Werke vor Gott nicht zählen? Es geht nicht darum, dass wir keine guten Werke zu tun brauchen, sondern was die Schrift hier sagt, das ist, dass wir gar keine tun können. Und gut, das heißt hier Werke, die im Licht Gottes Bestand haben. Denn jeder von uns ist in seinem Persönlichkeitskern unrein und er ist durch und durch verderbt. Darum ist es gar nicht anders möglich, dass unsere Rettung, unser Heil von Gott kommt, dass es sein höchst eigenes Werk ist, uns zu retten. Das sagt Jesus, ich erinnere noch einmal an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Das sagt Paulus, zum Beispiel im Galaterbrief, aber auch im Römerbrief, auch im Epheserbrief. Und ihr Lieben, das sagt auch Jakobus. Lesen wir noch einmal Jakobus Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Wir hatten sie schon mal darüber gesprochen vor einiger Zeit. Aber lesen wir sie noch einmal. Da schreibt Jakobus: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge eines Wechsels. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Es ist einzig und allein Gottes gute, vollkommene Gnade und es ist einzig und allein Gottes Macht vollkommener Gnadenwille, dass wir Leben aus Gott empfangen haben, dass wir durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren worden sind. Wenn du das erfasst hast, was das gesamte Neue Testament lehrt, Dann hören wir jetzt auf das, was Jakobus in diesem Abschnitt schreibt. Und wir stellen dann ebenfalls fest, es ist eine Botschaft, die du durch das gesamte Neue Testament hindurch hörst. Nicht Jesus in der Bergpredigt. Da sagt er in Matthäus 5, Vers 16, lesen wir es. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht um seinen Ruhm, nicht um unseren. Oder nehmen wir ein Wort aus dem Titusbrief, also von Paulus. Paulus schreibt an Titus in Kapitel 2, Vers 14, Jesus Christus gab sich selbst für uns dahin, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Eifrig ist, schreibt Paulus. Es geht also ganz offensichtlich im gesamten Neuen Testament beim Heil auch um die Dimension unserer Werke. Aber ihr Lieben, trotz dieser klaren biblischen Aussagen, wir könnten hier noch mehr hinzufügen, kam mir bei der Vorbereitung eine Frage. Täusche ich mich, wenn ich manchmal den Eindruck nicht loswerde, und zwar gerade bei reformierten Christen, dass sie sich schwer tun, über ihre eigenen Werke zu sprechen? Gewiss, wir sprechen nicht, wie es einmal Luther tat, der von dem Jakobusbrief als von einer strohernen Epistel sprach. Leider hat er das getan. Aber ist es nicht bei uns doch so, dass wir ungern davon sprechen, dass uns aufgetragen ist, gute Werke zu tun? Nicht vielleicht zögern wir in der Meinung, dadurch werde man ja von Christi Werk abgelenkt. Es besteht vielleicht auch die Gefahr des Moralismus, oder? Ja, diese Gefahr besteht. Aber trotzdem, angesichts der biblischen Aussagen, von denen wir eben gerade nur zwei gehört haben, ist es offenkundig nicht die Auffassung des Neuen Testamentes, wegen dieser Gefahr diese Thematik der guten Werke, unserer guten Werke, unter den Tisch fallen zu lassen. Und übrigens, es ist auch nicht reformiert. Erinnern wir uns an Sonntag 1 des Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dann heißt es so wunderbar tröstlich, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und dann heißt es gleich darauf: Darum macht er mich durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Jetzt hören wir nicht auf zu lesen. Wie geht's weiter? Und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Vermutlich würde Jakobus und auch die anderen neutestamentlichen Schreiber sagen, wenn du diesen Aspekt unter den Tisch fallen lässt, wenn du ihn unterschlägst, dann bist du nicht schriftgemäß. Dann bist du nicht reformiert. Reformiert sein besteht keineswegs nur darin, über Erwählung oder über das Beharren der Gläubigen nachzudenken. Das sind zweifellos wichtige, zentrale Themen. Aber es gehört auch dieser Aspekt hinzu, von Herzen willig und bereit sein, ihm forthin zu leben. Und ich erinnere auch daran, was der Heidelberger Katechismus zum Thema der wahrhaftigen Buße und Bekehrung spricht. Oh ja, auch das sind reformierte Themen. In Sonntag 33 kann man das nachlesen. Aber schön, wenn uns nun die Aussage des von Herzen willig und bereit sein, ihm forthin zu leben, also wenn uns das Thema der Werke, der guten Werke stört, dann gibt es meines Erachtens einen sehr guten Grund, genau hinzuhören, was Jakobus durch den Geist Gottes uns dazu schreibt. Denn ob es uns nun gefällt oder nicht, der Abschnitt, unter den wir uns heute stellen, führt uns anhand zweier krasser Beispiele vor Augen, was es heißt, wenn wir diesen Aspekt biblisch-reformatorischen Glaubens nicht beachten. Ich lese nochmal die Verse 15 bis 17. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Nicht wahr, die uns hier vor Augen gemalte Situation ist nicht schwer nachzuvollziehen. Da ist ein Bruder oder da ist eine Schwester. Sie befinden sich in ziemlich großem materiellen Elend. Sie haben weder genug zu essen, noch ausreichend anzuziehen. Und der vermögende Bruder geht an seinem armen, verarmten, verelenden Bruder oder Schwester achtlos vorüber. Kennen wir das? Man lässt die Not eines anderen gar nicht an sich herankommen. Schließlich hat man genug mit sich selbst zu tun. Aus zahlreichen Bibelabschnitten geht hervor, wie Gott ein solches Verhalten verabscheut. Denken wir etwa an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber das, was Jakobus hier schildert, es ist eigentlich noch abstoßender. Denn die Situation, die Jakobus uns hier vor Augen malt, ist nicht so, dass angesichts der leiblichen Bedürfnisse meines Bruders oder meiner Schwester der vermögende Christ die Not nicht zur Kenntnis nimmt. Vielmehr wendet er sich, vermutlich freundlich lächelnd, an ihn, an den, der da im Elend existiert, und er sagt ihm, Friede dir. Was da aus seinem Mund herauskommt, das erweckt nur Grauen. Anstatt den halbtot vor der Tür liegenden aufzunehmen, ihm Kleidung oder Speise zu geben, speist man ihn ab mit fromm getarntem Geschwätz, geh hin in Frieden. Das heißt so viel wie Shalom. Hier geht es um den bekannten Segensgruß unter Juden. Aber in diesem Zusammenhang ist dieser Gruß nichts anderes als Zynismus. Hier stammen diese Worte aus dem Mund eines frommen, aber durch und durch verlogenen Heuchlers. Jesus würde ihn vermutlich als eine getünchte Wand bezeichnen. Furchtbar. Hier spricht Jakobus über jemanden, der in seinem Elend umkommt. Und wenn wir dann für so jemanden angesichts des eigenen fetten Bankkontos nur fromme Worte übrig haben, dann stellt Jakobus die Frage, Was würde ein solcher Glaube helfen? Vers 16. Jakobus gibt dann auch gleich selbst die Antwort. Es verhält sich so mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Hören wir, ihr Lieben, hören wir diese Botschaft gut. Auch angesichts der nicht selten materiellen Not, die Missionare leiden. Schreiben wir ihnen dann auch, geh hin in Frieden. Gott wird schon für dich sorgen. Ein solcher Glaube wäre ein toter Glaube. Dann kommt noch ein dritter Punkt. Glaube, der nur ein formales Glaubensbekenntnis kennt, ist ein Dämonenglaube. Und wir lesen dazu noch einmal die Verse 18 bis 20. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Während uns im ersten Beispiel ein frommer, ein fromm daherredender Zyniker vor Augen gestellt wurde, haben wir es hier mit einem theologisch informierten, ja sagen wir es ruhig, mit einem Rechtgläubigen zu tun. Es ist jemand, der sein Glaubensbekenntnis kennt. Er kann es aufsagen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Vers 19. Dieser Satz ruft konkret das Bild eines Juden vor Augen, der tagtäglich in seiner Synagoge das Schma Israel vernimmt. Höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott. Das jüdische Glaubensbekenntnis. Dieser Mann, der uns hier vor Augen geführt wird, er bekennt dieses Wort. Es ist kein Gedanke bei ihm an irgendeinen Polytheismus, wie es damals von vielen Zeitgenossen vertreten wurde. Der ist auch kein Atheist, wie es bei den Heiden heutzutage der Fall ist. Er hat seinen Glauben und er hat sein Bekenntnis. Er erklärt, und ich stehe dazu, klar. Dazu bemerkt Jakobus zwei Dinge, die sollten wir gut zur Kenntnis nehmen. Das erste ist, dass er sagt, du tust wohl daran. Mit anderen Worten, das Rechte zu glauben, also hier, dass Gott einer ist, also das, was im Glaubensbekenntnis steht, um es auf uns zu übertragen, das ist unter keinen Umständen zu kritisieren. Im Gegenteil, es ist gut. Du tust wohl daran. Aber dann folgt noch eine Anmerkung, und die ist hammerhart. Auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Mit anderen Worten, Jakobus sagt hier, wenn dein ganzer Glaube lediglich darin besteht, dein monotheistisches Glaubensbekenntnis aufzusagen, dann ist das nichts anderes als das, was die Dämonen ebenfalls glauben und sagen. Das Ärgerliche ist, was Jakobus hier sagt, das verhält sich tatsächlich so. Die Dämonen, sie glauben nicht an Polytheismus. Und schon gar nicht sind sie Atheisten. Dafür sind diese Geistwesen viel zu gut informiert. Theologisch lehrmäßig sind sie keine Heretiker. Ideen wie Polytheismus oder Atheismus gaukeln sie den Menschen vor, aber sie selbst wissen es besser. Mehr noch, aus anderen Aussagen der Heiligen Schrift wissen wir, dass die Dämonen Christus als Sohn Gottes bekennen und auch um die Realität der Hölle wissen. Als Jesus einmal die Dämonen während seines irdischen Lebens bedrohte, da heißt es, Und siehe, die Dämonen schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Matthäus 8. Das heißt, diese Dämonen glauben mehr als Juden oder Moslems und natürlich auch als moderne Theologen. Jene glauben nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie haben keinen trinitarischen Glauben. Und wer unter unseren Zeitgenossen glaubt heute noch an die ewige Verdammnis? So etwas erscheint bestenfalls mittelalterlich. Insofern sind die Dämonen orthodoxer als die überwiegende Zahl der Theologen hier in Deutschland. Jesus geht noch weiter. Er sagt, es geht bei den Dämonen auch keineswegs nur um einen rein verstandesmäßigen Glauben. Nein, nein, der Herrenbruder fügt ausdrücklich hinzu, sie glauben und sie zittern. Da geht es sehr emotional zu. Wann hast du das letzte Mal vor Gott gezittert? Das griechische Wort, das hier steht, das meint so viel wie in Panik geraten, in Schrecken erstarren. Was aber ist denn nun das Falsche? Was ist das Tote dieses Glaubens? Antwort: Weder die Dämonen noch die Christen, deren Glauben auf das Bekenntnis reduziert ist, haben einen rettenden Glauben. Sie haben keine wirkliche Beziehung zu Jesus Christus. Es ist ein Glaube ohne Liebe zu Gott, ohne Heiligung, ohne Gehorsam. Es ist ein Glaube ohne Hunger nach Gott, nach Wahrheit, nach der Erkenntnis Christi. Das Problem dieses Rechtgläubigen ist, dass er alles richtig glaubt, aber er ist in seinem Herzen nicht umgekehrt. Er hat sein Herz nicht gebeugt vor Gott. Das ist, so sagt die Schrift, Dämonenglaube. In diesen beiden Beispielen, die Jakobus uns hier für einen toten Glauben skizziert, haben wir es nicht mit Ungläubigen im eigentlichen Sinn zu tun. Im ersten Beispiel ist ausdrücklich die Rede von einem Bruder oder einer Schwester, denen man so zynisch begegnet. Und im zweiten Beispiel ist die Rede von einem abgelegten Glaubensbekenntnis. Wogegen sich der Herrenbruder hier wendet, das ist ein reduzierter, ein formalisierter Glaube, ein Glaube, der nicht ins Leben gezogen ist. Und darauf legt er dann sehr deutlich seinen Finger, wenn er sagt in Vers 20: Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist, du nichtiger Mensch? Frage, willst du das erkennen? Wollen wir das erkennen? Oder lieber nicht? Eines ist deutlich. Ein Glaube, der keine Werke hervorbringt als Frucht, ist ein toter Glaube. Es ist ein Glaube, der nicht ins Leben gezogen ist. Hier geht es nicht um Vitalismus. Aber er hat nichts mit deinem Leben zu tun. Und das ist kein Glaube im Sinn des Neuen Testaments. Und so jemand lebt auch unter Garantie, nicht aus dem Trost des Evangeliums. Vielleicht lebt er aus irgendeinem eingebildeten Seelenpflaster, aber gewiss nicht aus dem Trost des Evangeliums. Denn dieser Trost macht uns auch durch den Heiligen Geist willig und bereit, fortan dem dreieinigen Gott zu leben. Amen.